Ahoi, ihr Landratten. WM-Etag Nummer 14 ist gespielt bei der PDC-Weltmeisterschaft 2026. Wir schreiben mittlerweile gut 2.15 Uhr am Morgen des 28. Dezember. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Ist häufig dann so der Fall, wenn man hier aus dem Hotelzimmer aufzeichnet. Dies ist die erste Hotelaufnahme jetzt während der laufenden Weltmeisterschaft. Wir bleiben jetzt bis zum Schluss hier im Ali Pelli und berichten bei Checkout. Jetzt erstmal über WM-Tag Nummer 14.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen. Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast. Neue Folge, neues Glück. WM-Tag Nummer 14. Nach drei Weihnachtsfeiertagen ist die Darts-Weltmeisterschaft wieder zurückgekehrt aus der Weihnachtspause. Und das mit einer hohen Decider-Quote. Von den 6 Drittrundenspielen gehen 3 an der Zahl über die volle Distanz. Ricardo Pietrzko aus deutscher Sicht, der Dämpfer, scheidet aus gegen Andreas Harrison. Dann haben wir ein weiteres Favoritensterben mit Favoritensterben. Stephen Bunting geht raus gegen James Howell und wir haben Luke Littler und eine famose Leistung gegen Menzo Suljovic. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße jetzt neben mir, nicht irgendwie hunderte Kilometer entfernt per Videoschalte, sondern direkt neben mir sitzend und wir sind per so neumodischen Mikrofonen hier an unserem Revers verhaftet, miteinander verbunden. Jan Thoden, der Dartstock.
Hi Kevin, ja, es ist wie jedes Jahr eine Freude, mit dir aus dem Zimmer im Hotel zu berichten und wir testen diese neue Technik und hoffen, dass das auch unseren Zuhörern zugutekommt. Ja, ich bin trotz der fortgeschrittenen Stunde sehr erfreut, diesen Tag mit dir mal Revue verlaufen zu lassen.
So machen wir es. Es war der Auftakt in Runde 3 mit einem Deutschen am Start. Das haben wir erwähnt mit Bunting Littler als den Hauptact sozusagen am Abend. Apropos Act, wir hatten auch ein paar Prominente am Start. Wir hatten Tim Kleindienst, ein Foto habe ich ergattern können. Also bin da ja überhaupt kein Fan von, so gerade als Journalist dann irgendwelche Fotos zu machen. Aber mit Tim Kleindienst Ausnahme gemacht, die zwei Leidenschaften miteinander verbunden. Borussia Mönchengladbach und Darts, Maxi Bayer. Ja, der hat von mir kein Foto bekommen, ist mir dann auch relativ egal. Aber auch er, Nationalspieler, hat glaube ich 5 Einsätze oder so. Und ja, es hat aber alles nichts gebracht, waren in der Abendsession am Start, aber haben Ricardo Pietrzko kein Glück verschafft. Ansonsten gab es noch einen weiteren Pommi. Schürze, der Sänger, musste man auch ein bisschen graben, ist jetzt nicht AA-Prominenz, aber von den Hits Laila, Bumsba, etc. Ja, also ich würde mal sagen, es war ein durchaus zünftiger erster Drittrundentag, Jan.
So wie man sich's vorstellt und ein optimaler Aufgalopp nach dieser Weihnachtspause, nach diesem leichten Weihnachtsentzug, der aufgekommen ist, in die letzten und jetzt heißen Tage im Ali Pelli. Wunderbar.
Und wir gehen rein jetzt mit der Betrachtung von WM-Tag 14 mit der Afternoon-Session. Und da war es direkt ein sehr, sehr spannendes Duell zwischen Price-Bezwinger Wesley Plaisir und Christoph Ratajski. Und Plaisir führt 3:1, sieht wie der sichere Sieger aus und dann kommt das große Comeback des Polen. Ratajski gewinnt 3 Sätze in Folge, 2 davon im Decider und setzt sich dann im 7. Satz mit 3:1 durch gegen den Niederländer und zieht hier ein ins WM-Achtelfinale. Großer Sieg für ihn, ist ja jetzt auch mittlerweile schon das ja, mindestens 2. Mal, hatte ja damals den großen Lauf, nachdem er gegen Gabriel Clemens etliche Matchstarts hat überstehen können und Matchstarts hat er auch gegen Plaisir überstanden, aber dazu später mehr. Lass uns erstmal so ein bisschen durch die Partie sliden.
Ja, und diese Partie startete mit einem relativ klaren ersten Satz für Wesley Plaisir, der hier sich klar mit 3:0 durchsetzt. Zuvor mit seinem neuen Walk-on Angels auch gleich die Halle ordentlich angezündet hat und irgendwie diesen Schwung auch mitnehmen konnte in diesen ersten Satz und hier erstmal eine deutliche Duftmarke setzte. Ratajski konnte dann im zweiten Satz ein Stück höher schalten und hat dann ebenfalls mit 3:0 diesen Satz an sich gezogen. Unter anderem ein erstes Ausrufezeichen gesetzt mit einem Zehner zum vorentscheidenden Break zum 1:0. Also das fing sehr wechselseitig, aber ordentlich rasant an.
Ja, rasant war es wirklich, aber immer nur von einem der beiden Spieler in der Anfangsphase. Satz 1, du hast gesagt, klarer Plaisir-Satz. Satz 2, ganz klarer Ratajski-Satz. Satz-Average dort von 107. Sein Gegner spielt 25 Punkte schlechter im Schnitt. Und so ging das dann in Ansätzen erstmal weiter, denn Satz Nummer 3 geht relativ klar an Plaisir. Und danach wurde es dann spannender.
Beziehungsweise wurde es danach erstmal relativ skurril, weil Ratajski nach dem dritten Satz in die Pause entschwinden wollte. Aber ab dieser Runde ist die Pause, die dritte Pause erst nach dem vierten Satz. Und ja, Huber musste dann ein paar Mal Christoph Christoph rufen und er kam dann auch mit einem Lachen zurück. Die fanden das alle ganz lustig. Ja, zu dem Zeitpunkt dann 2-1 in Sätzen für Plaisir und der konnte dann auch im vierten Satz den Vorsprung ausbauen zum 3-1 und hier im Decider sich wirklich sehr guten Übergang schaffen, sich mit einer 159 von 175 auf 16 zu stellen und checkt diese dann auch sofort. Und da war jetzt auch in der Zone, in der wir stehen, war dann so die Stimmung, oh, das geht gleich vorbei. Der Mann von Sky machte sich schon bereit zum Interview, steckte sich
Michael Bridge.
Michael Bridge war quasi bereit, schon auf die Bühne zu gehen und hatte aber die Rechnung ohne Christoph Ratajski gemacht.
Die Brücke war gebaut für Wesley Plaisir, er ist sie dann aber nicht drüber gegangen. Also 3-1 in Führung und das unter Druck dann auch gecheckt. Also Setup war geil, aber das Setup von Ratajski in dem Moment auch gut. Aber Plaisir lässt sich da nicht zweimal bitten, macht das 3-1. So, und dann haben wir einen ganz wilden fünften Satz, der Ratajski zurück in dieses Spiel holt. Er gewinnt diesen Satz mit 3-2 und sage und schreibe, 3 High-Finishes erlebt man ganz, ganz selten. Und was für Dinger. 127, 152, 117. Und das 117er Finish, unfassbar von Christoph Ratajski, denn Wesley Plaisir hat gewartet auf Doppel 20 Rest und dann eben dann vermeintlich sicheren Matchgewinn. Also ein 4-1 war hier wahrscheinlicher, vor dieser Aufnahme wahrscheinlicher, als dass wir so ein Comeback erleben. Und das war die Initialzündung für den Polen.
Und zumal Wesley Plaisir ja auch auf die Doppel 20 zuvor eigentlich sehr, sehr gut gewesen ist, hat sie nicht immer im ersten Versuch getroffen, aber dann manchmal auch erst im dritten, aber er war da relativ sicher unterwegs. Von daher ein Wahnsinnsdruck drauf und wirklich Respekt an Ratajski, wie er das Ding dann gezogen hat mit dieser 117.
Und eng ging es dann weiter, umkämpfter sechster Satz, drittes Leck habe ich mir notiert, Plaisir kann da 3 Darts nicht nutzen, das haben wir auch gar nicht so oft gesehen von ihm, dann Ratajski schafft eben das Break, aber Plaisir breakt direkt zurück, also es geht auch hier über die volle Distanz und im Decider kriegt dann Wesley Plaisir bei 65 Punkten Rest die Chance zum Match, trifft ein bisschen zu genau, nämlich Doppelbull statt Einfachbull, dadurch nur ein Match statt am Ende auf Doppel-4, den knapp verfehlt, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Hatte diesen Move auch schon mal ganz früh in dem Spiel, als er auch mal bei 65 Rest Rotbull traf und nicht Grünbull, also 50 statt 25 Punkte. Deswegen auch hier zu genau und hier war es dann eben besonders bitter, also eben nur ein Dart zum Match. Aber er sollte ja noch weitere Chancen bekommen, denn Ratajski verpasst die 127 auf Doppel-8 und Plaisir verendet danach im Madhouse. 3 Matchstarts insgesamt liegen gelassen. Boah, das war schon saftig. Doppel-2 klar innen verfehlt und dann Doppel-1 war, glaube ich, knapper, war am Draht, ne?
Nee, also meiner Erinnerung nach waren es, hat er nur zweimal geworfen, weil er dann, glaube ich, sofort die 1 getroffen hat.
Das meine ich ja, das meine ich ja, genau. Also insgesamt 3 Matchstarts durch Doppel-4.
Und anstatt von draußen ranzugehen auf der 1, landet er direkt in der Single 1. Also sehr, sehr bitter wirklich für ihn.
Und dann nutzt Ratajski das aus, macht das 3-3 und wir bekommen den Entscheidungssatz. Und hier, ja, hat man schon gemerkt, wer jetzt Koch und wer Kellner ist. Ratajski hatte natürlich so die gesamte Power da auf der Bühne und kann dann auch frühzeitig das vorentscheidende Break machen. Schafft er zunächst nicht im zweiten Leg. Plaisir rettet sich hier mit dem letzten Dart zum 1-1 und dann Ratajski legt wieder vor als Anwerfer und kann es dann im vierten Leg des siebten Satzes entscheidend zu Ende bringen mit dem 116er Finish. Auch das passte irgendwie zu diesem Comeback. Das war ein von High Finishes durchsetztes Comeback. Und so hat das dann auch beendet, stilecht und dann mit dem klassischen Christoph Ratajski-Jubel. Ich finde, wenige Menschen im Sport jubeln so ehrlich irgendwie im Sinne von, das ist jetzt so ein Retro-Jubel, habe ich bei ihm immer das Gefühl. So mit der Säge agiert er dann so ein bisschen, aber ja, war so ein klassischer Ratajski, den wir in den vergangenen Jahren sehr selten gesehen haben.
Ja, mich erinnert diese Säge, die Älteren werden sich auch noch daran erinnern, an Stefan Kunz und Bruno Labbadia. Da wurde auch immer gerne gesägt, als die zusammengespielt haben. Und ja, bei Ratajski ist es ja zwischendrin, erlebt man oft gar nicht so viele Emotionen, aber in entscheidenden Situationen kann der schon aus sich rausgehen. Und das war hier so bei dieser 117, mit denen er das Match wieder in seine Richtung bringt und die 116 zum Ende. Und es hat ihm unfassbar viel bedeutet. Und ja, da mussten die Emotionen raus, auch in seiner Box. Seine Frau saß da, ging es dann hoch her und ja, also Retro-Style, erfolgreicher Retro-Style, sehr, sehr schön anzusehen.
Nicht nur erfolgreich und nicht nur schön anzusehen wegen der Dramatik, sondern auch wegen der spielerischen Klasse von beiden. Das war schon ein richtig gutes Match. Also Plaisir hatte über weite Strecken die bessere Doppelquote. Das hat Ratajski umgedreht, war dann auch mit der Schlüssel zum Sieg. Man kann das Spiel aber nicht ohne die High Finishes erzählen. Man muss aber wirklich insgesamt lobend einfach erwähnen, ein Plaisir spielt hier 29 Leg-Match mit knapp 96 im Schnitt. Ratajski kommt sogar auf 98,5. Das sind absolute Fabelwerte, mit denen du hier auch noch mehr im Turnier ausrichten kannst. Und apropos noch mehr ausrichten, Ratajski scheint sich was vorgenommen zu haben, war sehr, sehr positiv, natürlich wenig überraschend auf der PK, aber hat auch tiefere Einblicke gegeben in seine Leidenszeit, von der wusste ich jetzt so noch gar nichts. Fand ich sehr interessant.
Ja, ich war auch etwas überrascht, dass er gesagt hat, ja, im letzten Jahr sei es gesundheitlich nicht so gut gegangen und er hätte ja Operationen gehabt und du bist dem Ganzen dann ja recherchemäßig nochmal auf den Grund gegangen und das waren tatsächlich Gehirnoperationen. Er hat sich dort Aneurysmen wohl klippen lassen, die ein Risiko für eine Gehirnblutung darstellen. Also klingt jetzt vielleicht auch spektakulärer, als es ist, aber trotzdem, so ein Eingriff am Gehirn ist jetzt auch anders als, sage ich mal, einen Pickel wegmachen. Und das scheint ihn doch irgendwie beeinträchtigt zu haben.
Du bist nicht ohne Grund der Darts-Doc, deswegen hier natürlich die Frage, wenn ich schon mal so viel Expertise auf diesem Gebiet da habe. Wenn du jetzt sagst, klingt erstmal vielleicht auch ein bisschen schlimmer, als es ist, so Gehirnoperationen und so. Zwei Fragen, wie risikoreich ist sowas in Ansätzen dennoch? Und B, wie lange kann einen so etwas beeinträchtigen?
Da bin ich vielleicht gar nicht mit hundertprozentiger Expertise dabei. Also das sind Eingriffe, bei denen Aussackungen von Blutgefäßen letzten Endes abgeklemmt werden. Diese Aussackungen, diese Aneurysmen können eben leichter platzen, wenn jemand in Stresssituationen oder hohen Blutdruck hat zum Beispiel. Ich glaube, da sagt man so 2% pro Jahr ist das Risiko und das akkumuliert über die Lebenszeit. Und dann ist es so, dass man, glaube ich, zwischen dem 50. und 60. Jahr durchaus Lebensjahr sagt, das sollte man dann machen. Und in die Kategorie fällt er ja rein. Diese Eingriffe werden relativ mikrochirurgisch gemacht, nach allem, was ich weiß. Und wenn man jetzt an Gehirnoperationen denkt, wird da nicht groß mit der Säge breit der Schädel aufgemacht, salopp gesagt. Trotzdem ist es, wenn am Gehirn was falsch läuft bei einer Operation, dann hast du natürlich eine andere Konsequenz zu tragen. Und da kann ich mir schon durchaus vorstellen und kenne das auch aus dem Bekanntenkreis bei jemandem, dass das... Ja, das ist nicht eine Operation, zu der du so ganz entspannt hingehst. Und von daher kann man sich das gut vorstellen, dass so das Drumherum ihn doch beeinträchtigt hat. Letzten Endes eine so ganz lange Rekonvaleszenz hast du da aber eigentlich nicht. Ich glaube, du kannst dann schon wieder relativ schnell loslegen. Wäre jetzt so die grobe Einschätzung, ohne die ganz genauen Details zu kennen. Aber ich fand es spannend, dass jemanden, den man jetzt ja auch nicht so extrovertiert sonst kennt, da diese Einblicke in sein Innerstes gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, und das Ganze dann auch verknüpft mit der Ansage, ja, jetzt soll es aber auch mal wieder unter die Top 32 gehen und da möchte ich auch die nächsten Jahre weiter sein.
Und dafür braucht es nur noch einen weiteren Sieg bei der WM. Da wird es gegen Luke Woodhouse gehen. Über den sprechen wir in wenigen Sekunden. Vielleicht noch ein Aspekt des Spiels. Für Lukas Wenig schlingt sich ist die Schleife jetzt so ein bisschen gelöst worden, sage ich mal. Weil wir haben ein paar Spieler außerhalb der Top 64, die in diesem Tourcard-Rennen eine Rolle spielen werden können. Wesley Plaisir ist keiner mehr davon. Und das ist für ihn eine sehr gute Nachricht. Er wird sich freuen, denn Plaisir kann ihn nicht mehr überholen. Für Plaisir ist es letztlich jetzt auch nicht so wichtig. Der war tief gebrochen, aber für den geht es jetzt nicht darum, unter den Top 64 zu stehen. Ist ja eh im ersten Tourkartenjahr. Das ist alles entspannt, aber für Lukas Wenig ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und an der Stelle würde ich sagen, gehen wir dann auch ins Spiel 2. Bietet weniger Gesprächsbedarf auch, weil es war eine ganz klare Sache zugunsten von Luke Woodhouse mit 4-1 gewinnt er gegen Andrew Gilding. Und was war das bitte für ein Andrew Gilding? Also der hat ja gar nichts getroffen und da war ich schon sehr, sehr enttäuscht von Woodhouse. Am Anfang auch wirklich schlecht gewesen. Die beiden bimsen da alles am Doppel vorbei in den ersten drei Sets und hinten raus ist es dann allerdings dann auch eine klare Machtdemonstration gegen einen bis zum Schluss wirklich indisponierten Andrew Gilding.
Und ich finde, wie Luke Woodhouse das gemacht hat, verdient schon auch Respekt, weil ja am Anfang, also dieses erste
Leg. Der ist hinten raus richtig stark geworden.
Dieses erste Leg war ja, dieser erste Set war ja wirklich grausam und man hat fast gedacht, man schaut da in so einer Amateurliga zu. Und Woodhouse hat sich hinten raus einfach wahnsinnig stabilisiert. Am Ende steht er bei knapp 96 Punkten im Average und dann 33% auf die Doppel und da waren die ja beide anfangs bei irgendwo 10% unterwegs. Also es war ja wirklich skurril und ich finde, das nötigt mir Respekt ab. Wir haben vor einigen Wochen nach Basel, haben wir uns mit Micha in der Dreierrunde drüber unterhalten, wo verorten wir eigentlich einen Luke Woodhouse und wir haben damals gesagt, das ist für uns so der möglicherweise dauerhaft auf Platz 32 festsetzt und seitdem zeigt er uns eigentlich über die letzten Wochen, nee, wahrscheinlich geht es für den tatsächlich noch ein Stück höher. Und an dem kann man sich schlecht reiben. Der bietet vielleicht auch wenig Dinge, wo man sagt, wow, geil, jetzt gucke ich mir heute Luke Woodhouse an. Aber der arbeitet sich da solide durch und dann auch von den Punkten wirklich à la Bonheur. Also da gehört er unter die letzten 16 mit diesen Stats und gegen den Andrew Gilding, der vorher gut performt hat, muss man das auch mal so abrufen. Und für Andrew Gilding, du hattest da eine ganz skurrile Statistik rausgefunden, hat sich ja zumindest im Vergleich zu vergangenen WMs doch sogar was noch leicht gebessert.
Er hat zum vierten Mal in der Runde der letzten 32 der WM gestanden und bis dato war das dann immer ja eine Nullerrunde. Er ist mit 0-4 in den Sätzen gegen Adrian Lewis bei der WM 2016 gescheitert, ein Jahr später mit 0-4 in den Sätzen gegen Gary Anderson und letztes Jahr 0-4 gegen Nathan Aspinall. Das heißt, jetzt schon mal zumindest einen Satz gewonnen. Aber diese Runde ist nicht das wohlige Habitat für Goldfinger, der auch im Head-to-Head eigentlich gut aussah mit 5-3. Die letzten vier Spiele zuvor waren alle an Gilding gegangen, aber dies war ein anderer Tag und er war ein Schatten seiner selbst. Der erste Satz ganz schwach von beiden, hast du schon erwähnt. Gilding steht bei 1-9 auf Doppel, Woodhouse bei 3-17, kannst du dir auch gar nicht vorstellen, 22 Fahrkarten in 4 Lecks in einem WM-Drittrundenspiel. Das Ganze setzt sich so dramatisch fort, nach 6 Lecks, 32 verpasste Darts am Doppel von beiden und danach wurde es allerdings vor allen Dingen auf Seiten von Luke Woodhouse deutlich besser und was hier noch so ein bisschen heraussticht, ist Leck Nummer 3 in Satz 2, als Gilding die 152 rausnimmt, aus dem absoluten Nirvana, aus dem absoluten gar nichts. Und Woodhouse hatte zuvor auch einige Doppel wieder ausgelassen. Da dachte ich, ja, das kann der Turning Point sein, denn den Satz gewinnt Gilding, aber danach ging ja noch weniger als nichts. Souveräner Satz 3 mit Woodhouse, der klar besser spielt. Souveräner Satz 4 mit Woodhouse, der in einem ganz anderen Universum gespielt hat als Goldfinger. Und in Satz Nummer 5 war es nochmal eng, aber ja, man hatte nie das Gefühl, dass hier ein Comeback vor der Tür steht.
Ja, auch hier kann Gilding dann noch einmal ein High Finish rausnehmen, das 127er Finish zum 2-2, aber am Ende Woodhouse nimmt die 90 zum Match raus. Gilding stand in dem Moment noch bei einem High-Finish, hätte das gebraucht. Wäre dann auch vielleicht des Guten zu viel gewesen, wenn er es in dem Moment wieder getroffen hätte. Souveräne Leistung von Luke Woodhouse. hatten wir schon gesagt. Und der, ja, der geht jetzt so schnurstracks eben in die Top 20. Straft das Checkout-Team Lügen.
Wobei bei der WM-Auslosungssendung von Sport 1 mich Micha auch so nonchalant von der Seite einfach angequatscht und gefragt, wer sind denn deine Dark Horses? So 3 Sekunden nach der Auslosung. Da hatte ich, glaube ich, Vatimena und Woodhouse. Nee, ich glaube, er hatte Vatimena und ich hatte Woodhouse oder so. Auf jeden Fall fiel der Name in unserer Sendung dort. Und dementsprechend, da haben wir uns ein bisschen rehabilitiert. Aber ja, man muss ihm da die Props geben. Habe ich jetzt nicht so kommen sehen, dass es so schnell geht. Natürlich jetzt durch die Preisgelderhöhung kann man auch besonders große Sprünge machen, aber jetzt geht's tatsächlich. Also er ist jetzt Live-Ranking-mäßig so Top 20, aber jetzt geht's darum, sich Richtung Top 16 vorzupirschen. Und gegen Christoph Ratajski ist das eine Riesenchance für beide Spieler. Viel weiter dürfte es dann im Normalfall auch nicht gehen, weil Littler warten würde, aber Viertelfinale, 1. Januar dabei, Luke Woodhouse. Ich glaube, das hätte er vor dem Turnier unterschrieben.
Ja, es gab dazu ja auch eine ganz lustige Frage bei dem Live-Interview auf der Bühne, als es hieß, Mensch, na, der erste Luke in der Runde der letzten 16. Wer hätte das gedacht, dass du das bist?
Und, Luke Humphreys, raff dich mal.
Ja, also ist auf jeden Fall für beide Spieler, für ihn und Christoph Ratajski, eine Riesenchance, da nochmal weiterzukommen. Und ja, kann dann für die nächste Saison von enormer Relevanz sein. Wir wissen, wie protegiert mittlerweile die Top 16 sind, was das bedeutet in Major Races etc. Wirklich, wirklich wichtig. Und dann hat er ja auch wirklich ein gutes Jahr im Rücken. Das heißt, perspektivisch fällt da einiges an Geld auch erst im übernächsten Jahr raus. Das ist eine gute Basis, um höher zu klettern.
Machen wir weiter mit dem letzten Spiel des Nachmittages. Das ging wie das erste über die volle Distanz, über 7 Sätze. Und auch hier der Spielverlauf wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Johnny Clayton am Ende der Gewinner gegen Nils Sonnefeld mit 4-3. Sonnefeld, muss man erstmal sagen, überragendes Turnier gespielt. Auch wenn das jetzt nicht gekrönt worden ist mit so einem ganz tiefen Run, der wäre möglich gewesen. Auch hier die Leistung blitzsauber. Beide spielen 98, 99 im Schnitt. Viel Konstanz drin, viel Doppelstärke, Doppel 16, Doppel 8. Ich glaube, davon wird Sonnefeld Albträume und Clayton glückselige Träume haben in dieser Nacht. Die beiden pennen sicherlich schon. Auf jeden Fall am Ende Clayton entgegen der Head-to-Head-Bilanz hier durchgekommen. Die letzten 4 Spiele waren alle an Sonnefeld gegangen. Der führte mit 4-1, aber die ganz großen Duelle gab es noch nicht. Und das ist immer noch ein anderer Schnack. Und da kann sich Johnny Clayton durchsetzen. Vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen in Kurzform der Spielfilm dieser doch sehr interessanten Begegnung.
Ja, Johnny Clayton kommt ganz gut rein, gewinnt den ersten Satz mit 3-2. Dieser erste Satz geht allerdings in den Decider. Dort Clayton dann in 12 Darts, also keine Chance für Sonnefeld, obwohl er zu diesem Zeitpunkt und auch über das gesamte Match hinaus sogar den höheren Average gespielt hat. Er ist so ein bisschen nach Danny Noppert der zweite Holländer, der mit ja um die 100 Punkten im Average nach einem guten Spiel am Ende über die volle Distanz quasi rausgeht.
Ganz kurz, mir fällt das gerade auf, ne? Also irgendwie den Nachmittag hat man im Vorfeld so ein bisschen verächtlich geredet, so es sind so die kleineren Duelle. Das waren super Stats, ne? Also wenn man jetzt von Gilding absieht, haben wir nichts unter 95 gesehen von allen 6 Spielern. Großartig.
Ja, und Sonnefeld geht, der den höchsten Average des Nachmittags spielt, fährt nach Hause. Trotzdem finde ich also wirklich eine überzeugende Leistung von ihm, die ich ihm jetzt auch so nicht zugetraut hatte, aber nochmal zum Ablauf eben. Erster Satz, Clayton holt sich den einfach mit einem überragenden Decider, wenn er 12 Starts spielt, was soll Sonnefeld machen? Der hat sogar in diesem Decider 280er Aufnahmen, aber sie bringen ihm eben nichts, weil er an diesen 12 Darts von Clayton nicht vorbeikommt. Er steckt das aber gut weg nach der ersten Pause, zieht den zweiten Satz mit 3-1, spielt zu diesem Zeitpunkt bis zum Ende des zweiten Satzes immer noch ein Average von 104, also wahnsinnig konstant das gehalten. Der dritte Satz trotzdem kippt dann wieder in die andere Richtung, kippt 3-0 an Clayton, wobei man da sagen muss, genau, es gab dann eine Situation, Clayton verpasst einen Set-Dart, Sonnefeld hat, und das waren vielleicht die ersten größeren Fehler, hat hier 3 klare Darts auf Doppel, verpasst die alle und dann war der Satz letzten Endes weg. Vielleicht hätte er hier schon reingrätschen können. Trotzdem, auch in der Phase, keine Enttäuschung.
Er ist irgendwie dem verlorenen Ausbullen aber bis zum Ende erfolglos hinterhergelaufen. Also das gehört zur Wahrheit des Spiels dazu, zur Geschichte des Spiels. Satz Nummer 4, da ist dann Sonnenfeld wieder zur Stelle. Im zweiten Leg gelingt ihm hier das entscheidende Break. 126er Check auf Bull und am Ende ist der Set mit 3-0 auf Seiten des Niederländers. Und dann geht es so weiter wie in den vorherigen Anwurfsets von Clayton auch. Der gewinnt Satz Nummer 5 im Decider, nachdem Sonnenfeld gebreakt hatte und erstmals in Führung geht. Diese Führung währte nicht lange. Clayton direkt mit dem Rebreak und dann spielt es vor allen Dingen im Decider wieder ähnlich stark wie im ersten Decider. Also das war schon brutal, was Clayton da gezockt hat. Also wenn es so richtig wichtig wurde, war er wirklich immer zur Stelle. Sei es so der eine oder andere Check mit dem letzten Dart häufig oder eben dann auch die Scores im entscheidenden Moment bei eigenem Anwurf Decider in zwei Fällen.
Ja, und wahrscheinlich war tatsächlich dieses zweite Leg im fünften Satz so ein Key-Moment und auch so ein bisschen wieder dieser alte Johnny Clayton. Alte Johnny Clayton klingt vielleicht fast zu negativ, denn er hat dieses Jahr ja durchaus auch viele gute Dinge gespielt, gerade auch bei den Majors, muss man sagen. Aber in diesem Moment, als Sonnenfeld tatsächlich das erste Mal in Führung geht, den Vorteil von Clayton durch den Gewinn des Ausbullens an sich ziehen kann oder diesen Vorteil zunichte macht, da schlägt Johnny Clayton zu. Zur Wahrheit gehört auch, in dem zweiten Leg dieses fünften Satzes war Sonnenfeld im Scoring dann nicht so gut. Ja, und dann die ganze Wahrheit ist, dass eben Clayton diesen Decider dann endgültig zumachen kann. Und das fürs Match doch eine ordentliche Vorentscheidung war, auch wenn der sechste Satz dann ebenfalls wieder mit dem Anwerfer geht und hier mit Nils Sonnenfeld dann aber im siebten Satz eben Clayton tatsächlich auch wieder nichts anbrennen lässt.
Und hier ist der Schlüssel Leg Nummer 1, denn da lässt Clayton Raum für Sonnenfeld, um rein zu grätschen in diesen Satz. Am Ende reichte ihm ein 18-Dart-Hold mit dem letzten Pfeil auf der Doppel-8 ins Glück. Danach ein Break in 15. Ja, darfst du in der entscheidenden Phase auch nicht zulassen. Also einerseits, wenn dein Gegner in die sechste Aufnahme muss das wahrscheinlich dann gegen einen so starken Clayton die Chance zumindest sein, für dich in 15 zuzumachen, hat sich für Sonnenfeld nicht ergeben. Und ja, er kann dann sein Leg in 15 nicht zu Ende bringen. Clayton breakt auch hier wieder mit dem letzten auf Doppel-8 und dann natürlich stilecht wieder mit dem letzten Dart auf Doppel dann zum Matchgewinn. Es war der 86er Checkout in drei Darts, diesmal Doppel-16 und damit Johnny Clayton. Und seine Premier League-Hoffnung, die lebt erstmal, kommen wir gleich noch zu, deswegen wischen wir erstmal ganz schnell drüber hinweg. Aber ja, für ihn bleibt jetzt einfach stehen, dass er jetzt ja mit nur zwei Siegen hier im Achtelfinale steht und dann gegen Andreas Harrison spielen wird, den Schweden. Und wie es dazu kam, das besprechen wir jetzt, würde ich sagen, Jan.
Lass uns noch eine Sache ergänzen, weil Johnny Clayton auf der Pressekonferenz schon auch gesagt hat, weil es für ihn ja erst das zweite Match war.
Ja.
Durch den Ausschluss von Dom Taylor, dass er das gar nicht so gut fand, diese lange Pause, und da ein bisschen Sorge hatte, dass er nicht so im Rhythmus ist wie die anderen. Man kann das auch unterschiedlich sehen. Auch ein Arno Merk hat, ohne dass der Gegner ausgeschlossen wurde, eine unfassbar lange Phase zwischen zwei Matches gehabt. Aber das hat er sowohl gegenüber Adrian Geiler als auch auf der Pressekonferenz nochmal so artikuliert. Und es hat ihn schon beschäftigt. Und wenn dann der Gegner auch so anfängt, wie Nils Sonnenfeld aufgetreten ist, dann kann dich das verunsichern. Es hat ihn nicht verunsichert oder er hat das Spiel für sich durchgebracht. Und ja, ich denke, das zeigt, welche Klasse er einfach auch hat.
Dann gehen wir jetzt zum Schweden mit dem langen Bart, zu Andreas Harrison, der sich gegen Ricardo Pietrzko durchsetzen kann mit 4-2 in den Sätzen. Ich gebe auch hier, Selbstkritik ist immer gut, denke ich auch in der heutigen Folge, einmal der Woodhouse-Take. Ich würde auch hier sagen, wir waren hier vielleicht, also ich war hier auch ein bisschen zu forsch auf Ricardo gegangen. Je näher das Spiel rückte, desto mehr dachte ich, ja, eigentlich, also die bisherigen Stats sprechen jetzt nicht für ihn. Ich habe so 50-50 gedacht, aber ja, die Bühnenerfahrung spricht dann wiederum eigentlich für Ricardo. Hat am Ende aber einfach nicht den Aufschlag gegeben. Auch hier gibt es echt einiges zu besprechen, denn das war jetzt nicht nur ein überragendes Spiel von Harrison, der steht hier bei 96 Punkten über 6 Sätze, und ein eben nicht so gutes Spiel von Ricardo, leicht unter den bisherigen Leistungen sogar nochmal, steht hier deutlich unter 90 bei 88,6. Aber vor allen Dingen auch hier der Spielverlauf wieder hochinteressant, was so einzelne Momente anbetrifft, was ausgebliebene Folgen aus diesen Momenten anbetrifft. Also da gibt es, glaube ich, einiges, an dem wir uns entlanghangeln können.
Ich denke, da gibt es einiges, aber vielleicht nochmal vorweg, so jetzt auch bei uns da im Medienzentrum war schon auch unter den deutschen Berichterstattern ein bisschen die Annahme, ne? Möglicherweise gibt es eine längere Distanz, dann auf der Bühne, Harrison kennt das so nicht. Und wenn Ricardo es schafft, vielleicht seine 92 bis 95 Punkte abzurufen, dann waren sich alle relativ sicher, dann müsste es reichen. Aber dazu kam es eben nicht. Und Harrison hat tatsächlich etwas überperformt, jetzt auch am Turnierschnitt gesehen. Und Ricardo ist da leider nicht ganz dran gekommen.
Dabei war das Niveau gerade im ersten Satz ja wirklich, wirklich richtig gut. Es war letztendlich aber der Anwurfsatz von Andreas Harrison und das Problem von Ricardo. Der macht wenig falsch, steht am Ende aber da nur mit dicken Backen da und muss dem 0:1 Satzrückstand hinterherlaufen. Im Decide habe ich mir notiert, 3 Aufnahmen ohne Triple. Gegen die Darts kannst du dir gegen einen so gut aufspielenden Harrison nicht erlauben. In erster Linie das aber jetzt auch nicht entscheidend. Also klar, das kann auch anders laufen, aber Harrison war eigentlich so klinisch unterwegs. Das war jetzt schon ein verdientes Anwurfset für ihn. Wenngleich, das macht es immer so ein bisschen bitter, ne? Wenn du selbst eigentlich gut mithältst, aber dann da 15er und 15er von Latz geknallt kriegst, auch teilweise mit dem letzten Dart, dann machst du halt relativ wenig. Umso besser, dass Ricardo direkt das 1:1 geholt hat danach, vor der zweiten Unterbrechung. Ricardo 2-0 vorne in Satz 2, Harrison gleicht aus und sieht dann auch eigentlich wieder besser aus. Ist so leicht vorne mit 1-2 Triple-Segmenten in dem Anwurf-Set Nummer 2. Und dann kommt die 158, nicht aus der Küche, sondern aus dem Nichts. Großartiger Moment, aber die Wende hat es nicht gebracht.
Ja, diese 158 so ein bisschen aus der Kälte des Ellipelli. Wir standen da nebeneinander und haben gesagt, oh, weil Ricardo hatte zu dem Zeitpunkt und leider auch später im Match ja immer wieder Probleme, so ein bisschen doch mit dem Scoring. Und da haben wir gesagt,
es ist auch jetzt schon seit langer Zeit ein Problem, ne? Und auch bei zu vielen WM-Spielen wahrscheinlich, wenn es so um was ging.
Ja, er hatte jetzt heute auch mal wieder 180er mit dabei, was ja im letzten Spiel nicht der Fall gewesen war. Aber
dafür viele Travel-less Visits, deutlich mehr als beim Schweden.
Und von daher war es die ganze Zeit so eine Situation, dass Ricardo doch immer ein bisschen am Hinterherrennen war, das Feuer löschen musste. Es ist ihm über lange Zeit gut gegangen. Und in diesem Moment dachte man eben mit dieser 158, wow, vielleicht kann er bei Harrison doch was auslösen und sein Spiel jetzt aufs nächste Level bringen. Leider war es dann nicht ganz so.
Adrian und ich haben zwischenzeitlich so ein paar Sätze nebeneinander gesessen und sind dann auch relativ schnell zu der Conclusio gekommen. Es war dann in der Endphase, dass es sich für Ricardo anfühlen muss, als würde er in jedem Leck gegen den Anwurf spielen. Weil Harrison eigentlich mit der ersten Aufnahme fast immer weggezogen ist, das dann zumindest konservieren konnte. Und so war es dann viel zu häufig der Fall, dass Ricardo an die High-Finishes ran musste und viel zu selten auch der Fall, dass die Doppel nicht gestimmt haben. Denn die Quote ist ja auch dann wiederum gut. Da tun sich beide nichts, Harrison 42, Petretzko 41%.
Ja, aber ich glaube, dass es, ich habe das jetzt, kann das jetzt nicht checken, aber gefühlt war es so, dass Harrison aber meistens 3 Darts hatte, um eine Aufnahme zu machen. Und Ricardo hatte oft nur 1 oder 2 Darts aufs Doppel. Und
weil er besser gescored hat.
Genau.
Ne?
Und deswegen sind diese 40% oder 42%, die am Ende bei Harrison da stehen, klingen wahrscheinlich noch zu schlecht. Denn wenn er aufs Doppel geworfen hat, hat er das in den meisten Fällen rausgenommen. Er hat dann vielleicht einen verpasst, aber er hatte eben noch einen weiteren. Und bei Ricardo war das dann oft nicht so. Der hatte dann eher 3 Dart-Finishes und hatte vielleicht nur einen zum Werfen und da ging dann auch mal ab und an einer vorbei.
Sehr gut, dass du es ansprichst. Also hier entscheidet das Scoring und nicht die Doppel. Also es gibt auch Spiele, da ist das eher vordergründig zu betrachten in der Analyse, hier definitiv nicht. Wir schauen noch mal ganz kurz durch. Satz Nummer 3, ein klarer für Harrison, der gewinnt ihn 3-0. Satz Nummer 4, ein klarer für Petretzko mit 3-1. Allerdings jetzt so von der Qualität her, muss der da auch schon sehr tief graben. Also wir haben hier ein Rebreak, was Ricardo holt mit einem 116er Checkout. Das zweite große Highlight, also die Highlights hat er gesetzt, aber eben das Spiel nicht gewonnen. Drittes Leck, Harrison verpasst auf Bull, Ricardo auf Doppel-9 mit dem letzten Dart zur Führung und dann zieht er den Satz am Ende hinten raus mit 3-1, verliert aber den nächsten Anwurfset Harrison wieder zu 0 und er fällt im Average in diesem Satz runter auf 77, insgesamt auch runtergefallen, war lange Zeit auch so auf 91-92. Das ist Turnierschnitt, das ist dann wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, womit du dann auch einen 96er schlagen kannst, wenn du Timing hast. Aber in den allerseltensten Fällen schlägst du es noch mit 88. Also so viel High-Finishes kannst du dann gar nicht mehr rausnehmen. Und dementsprechend in Satz 6, dann ging es hinten raus auch wirklich schnell. Entscheidend das Break zum 2-1 in dem sechsten Satz. Und dann auch Ricardo wieder mit vielen Aufnahmen ohne Triple. Und das war sehr entspannt sogar am Ende, das über die Ziellinie gehen von Dirty Harry.
Ja, es waren die ersten 4 Aufnahmen allesamt, die ohne Triple waren. Und da war Harrison, obwohl er auch der hatte dann Travelers Visits zwischendrin. Aber auch hier war er eben wieder deutlich früher im Checkout-Bereich und kann dieses vorentscheidende Break setzen und dann seinen Anwurf durchbringen. Dann war es am Ende hinten raus doch ein schnelles 4-2 oder ja, die letzten 2 Sets waren schnell. Nach dem 2-2 in Sätzen hatte man wirklich gedacht, Mensch, das kann auch die ganze Strecke gehen. Auch die Box von Ricardo, die waren zu dem Zeitpunkt eigentlich, die waren angespannt, aber die waren sehr positiv. Da haben wir auch mit dem einen oder anderen sprechen können. Eigentlich alle
Jared davon überzeugt. Becker zum Beispiel.
Ja, dass sie das... Dass Ricardo das noch wird umbiegen können. Und obwohl es auch, fand ich, für Ricardo letzten Endes sicher nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat, fand ich es beeindruckend, wie ruhig er eigentlich doch geblieben ist. Das haben wir in der Vergangenheit anders erlebt. Und es hat jetzt nicht zu einem guten Ende für ihn geführt. Aber ja, es läuft nicht. Du triffst diese Triple nicht. Auch die Doppel sind ein Stück schlechter, als du es kennst. Und du bleibst so bei dir und ich würde sagen, bis zum allerletzten Leck, da hat er dann ein paar lustlose Darts geworfen, weil er merkte, okay, da komme ich jetzt nicht mehr dran. Harrison ist schon wieder am Checken und ich bräuchte jetzt eine hohe Aufnahme für einen Übergang ins Finish. Aber das fand ich wirklich doch bemerkenswert, wie gut er da bei sich geblieben ist. Und ich sehe da eigentlich einen Entwicklungsschritt nach vorne. Und er hat auf der Bühne letzten Endes wieder gut performt, wie er es so häufig tut.
So ist die Lage. Er hat gut performt, aber so auch im Rahmen dieser spielerischen Möglichkeiten, die halt eben ja in keiner Phase des Turniers leider aus deutscher Sicht so ein A-Game nur ansatzweise möglich gemacht haben, offenbar. Also die Anlagen waren nicht da in keinem der 3 Spiele. Dann kannst du 2 Runden überstehen. Eine musst du überstehen. 2 kannst du dann schaffen. Hat er dann irgendwie hingekriegt gegen Chizzy, aber ja, zu weit gehört dann eben auch dazu und das macht natürlich so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Du nutzt hier wirklich sehr, sehr guten Turnierbaum für mehr nicht aus. Deswegen war er entsprechend sauer, hat auch keine Interviews gegeben, weder Sport1, weder DAZN, weder eine Pressekonferenz. Ich finde es super schade. Wir reden uns hier aber auch den Mund fusselig, ne, dass das irgendwie so ein Thema ist, was irgendwie echt, echt uncool ist. Man will ja dann auch irgendwie ein bisschen was hören. Ich will jetzt aber nicht derjenige sein, der Ricardo da unter den Bus wirft, weil Ricardo ist jemand, der in den vergangenen Jahren auch nach Niederlagen immer da war. Und da können sich andere deutsche Spieler eigentlich eine Scheibe von abschneiden. Und deswegen würde ich sagen, kann man darüber erstmal hinwegsehen. Andreas Harrison, der wird nicht einfach so über das nächste Spiel hinwegsehen können, denn das ist ein Tourcard-Spiel. Es geht um die Tourkarte. Es geht darum, ob er nach Kalka muss oder nicht. Und dementsprechend, da wird der ein oder andere spöttisch sagen, ja, dann habe ich nochmal extra Motivation. Nicht nur wegen der Tourkarte, sondern auch wegen der weiten Reise nach Kalka. Es geht gegen Johnny Clayton. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, das werden wir jetzt zu gegebener Zeit in der morgigen Folge, wann auch immer das Spiel angesetzt wird, dann in der Vorschau noch kurz predikten. Ich würde sagen, jetzt volle Kanne auf Stephen Bunting gegen James Howell. Auch das hier wirklich ein kleiner Kracher am Abend mit einem 7-Satz-Thriller.
Ja, das war wirklich ein Banger. Aus vielerlei Hinsicht ein sehr aufgeladenes Match, was die Erwartungen vielleicht an Stephen Bunting anging, von der Menge, von sich selber, was so ein bisschen James Harrell versprochen hat nach seinen vorherigen Matches. Und also dieses Match hat überhaupt nicht enttäuscht und hat uns ja auch wieder über die volle Distanz getragen, nicht ganz bis in den Decider oder Sudden Death Leg. Aber es war sicher ein sehr überraschender Ausgang, der erste Exit für einen Top-4-Spieler. Und ja, ein Wahnsinnsspielfilm.
Aber ein Exit, der sich angebahnt hatte und der auch verdient ist. Also wenn man sich das Spiel anschaut, am Ende spielen die 30 Legs und 18 davon gewinnt Harrell. 18-12 ist ein sehr souveräner Sieg im Matchplay-Format zum Beispiel. Hier ist es ein knappes 4-3, weil Bunting irre Finishes genommen hat, weil Harrell in absolut entscheidenden Situationen nicht klinisch war. Er hat am Ende irgendwie die 4 da auf seiner Seite stehen, dementsprechend alles gut, aber eigentlich muss er, wenn dieses Spiel so, ich sag mal, 10-mal gespielt wird, muss er in 8 Fällen mindestens 4-2 durchgehen.
Er hat auf der Pressekonferenz sogar gesagt, eigentlich, Leute, muss ich dieses Spiel 4-0 gewinnen. Er hat gesagt, ich war klar besser, ich hatte die Chancen. Stephen Bunting kommt dann überraschend nochmal rein.
Gewinnt all seine drei Sätze im Decider.
Zwei davon mit High Finishes, musst du sagen. Also von daher ist es am Ende eigentlich vom Spielfilm klarer gewesen, als es dann aussieht auf dem Papier. Aber vielleicht sollten wir da jetzt im Detail unsere Zuhörer auch nochmal durchführen, wie es denn dazu kam.
Würde ich auch sagen, ganz kurz machen was. Erstes Leg hat ja schon durchaus abgerissen, 182 Rest. Und Harrell hat sich gedacht, wir machen mal so einen modernen Sweeting und einfach bei 182 dann auch den dritten Dart in die Triple 20 hauen. Das ist auch mit Risiko verbunden. Da kannst du dir auch schon ein bisschen was verhageln. Aber er wird belohnt, finisht in der nächsten Aufnahme auf Doppel 1. Drittes Leg dann das Break und am Ende der Satz in seiner Richtung. Satz Nummer 2 auch in seiner Richtung gewesen für 2-0. Verpasst das 3-0 bei mehreren Chancen. Drei klare gehabt, alle vergeben. Und Bunting kann den Satz noch drehen. Eigentlich schon eine erste Schlüsselszene im Spiel, dachte ich, weil dieser Harrell wäre nicht mehr aufzuhalten gewesen. Wahrscheinlich geht es dann auch echt 4-0 aus, das hätte ich mir gut vorstellen können, ist aber jetzt auch vergossene Milch. Auf jeden Fall im Decider von Satz Nummer 2, 161er Finish von Bunting, eines vielleicht das beste Checkout im Turnier, wenn man bedenkt, dass Harrell auf 40 Punkten Reststand zum 2-0 checkbereit. Und dann in Kombination mit der Phase nach der zweiten Pause macht es das Ganze noch krasser. Also was Bunting da alles rausgenommen hat, irre.
Ja, ich finde, es gehört aber da noch auch was anders mit erzählt. Also Harrell war ja im Average zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, immer 10 Punkte besser als Bunting.
Konstant.
Konstant besser. Und also es war geradezu grotesk, dass Bunting diesen Satz ziehen kann. Und natürlich, dann denkst du hier, der nimmt die 161 raus. Okay, ist ein Top-4-Spieler. Ja, jetzt hat er halt mal einen Satz verloren, aber Harrell spielt eben weiter, also lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Und der dritte Satz hat das Ganze ja dann eigentlich fast noch skurriler gemacht, weil Bunting schnell 2-0 vorne liegt. Dann aber Harrell seinerseits mit einem High Finish um die Ecke kommt, 137 Punkte rausnimmt, das Ganze wieder in den Decider geht, wie im zweiten Satz. Harrell jetzt nicht auf einem Finish, aber bei 57 Punkten wartet, also quasi auch relativ sicher zum Rausnehmen für einen Spieler seiner Klasse. Und Bunting ihm dieses Mal 121 Punkte im Johnny Clayton-Style quasi um die Ohren haut, also verrückt. Und da dachten doch dann viele, Mensch, jetzt spielt er so überragend gegen Stephen Bunting und das Ding kippt jetzt wahrscheinlich ganz eindeutig und ist vielleicht sogar schnell vorbei.
Zumal auch Harrell hatte eben mit diesem 137er Finish hier einen Moment, der aber wertlos war im Nachhinein. Buntings große Momente, die Highlights waren total wertvoll. Beides Male retten sie eben den Allerwertesten. Und sie sorgen dafür, dass er im schlechtesten Fall nicht 0-3 hinten liegt, sondern 2-1 führt. Und danach umso krasser, was Harrell danach zeigt, fand ich, weil es gibt keine Pause zwischen Satz 3 und 4 und Grüße gehen raus an den Kollegen, der die Pause verpennt hat. Wer war es? Ratajski?
Ratajski.
Genau. Harrell gewinnt den vierten Satz schnell mit 3-0, dann gibt's nochmal die Pause, letzte Pause und danach kommt er auch wieder besser raus. Bunting zwar mit Glück zum 1-0, weil Harrell da auch wieder viel liegen lässt, auf Doppel-1 am Ende verendet und er trotzdem den Satz dann gewinnt, also 6 von 7 Lecks in der Phase gewonnen, 3-2 in Führung. Und dann hatte er Anwurf im sechsten Satz, hält den Anwurf zweimal, steht 2-1, Bunting gleich aus, 2-2, Decider und Bunting spielt den klar besser. Auch hier wieder, im entscheidenden Moment, wo es richtig wichtig war, ist Bunting der bessere Spieler. 100er Finish rausgenommen, auch eine 100 ist streng genommen, ja, High Finish eigentlich nicht, finde ich. High Finish ist für mich ab 3 Darts, die man braucht. Aber er holt diesen Satz zu dem Zeitpunkt 3-3 in den Sets, 11-15 in den Legs. Und dann gab es ein bisschen Rächer der Gerechten, ne, am Ende. Also, dass es Harrell zieht, ist schon sehr, sehr fair. Und im siebten Satz, in dem Moment, nach dem Verlauf, dachte ich, ja, Bunting ist jetzt eigentlich auf dem Fahrersitz.
Und es gab dann, wie ich fand, eine ganz, ja, lustige oder kuriose Parallelität eigentlich zum Match von Ricardo vorher, weil letzten Endes Harrell dann auch im dritten Leg des letzten Satzes dann das vorentscheidende Break gelingt. Er nutzt hier die Tatsache auch aus, dass Bunting eben ähnlich wie es bei Ricardo war, auf einmal die Triple gar nicht mehr so trifft und auch einige Ausreißer hat. Break zum 2-1 und bringt es dann im vierten Leg nach Hause, bringt souverän nach Hause. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt war die Halle deutlich angezündet, also insbesondere nach dem sechsten Satz und dem Ausgleich von Bunting hatte man so das Gefühl, die Halle will jetzt doch Bunting vorne sehen, will in der nächsten Runde nochmal Titanium hören, aber das hat Harrell auch gar nicht an sich rangelassen.
Harrell auch jetzt nicht so Mr. Charming, muss man sagen. Ne? Ist auch so das, was man hinter den Kulissen hört, ist jetzt auch nicht so der allerbeliebteste Spieler und bei den Fans kommt er jetzt auch nicht so überragend an. Walkon ist irgendwie auch so ein bisschen random, weiß ich nicht, feiere ich jetzt auch nicht so krass. Keine Hymne, die da sonderlich zieht. Er auch kein Typ, der sonderlich zieht. Ist aber egal. Am Ende geht es um den Sport, ne? Und trotzdem, also ich muss auch sagen, ich kann mit diesem Sieg von Harrell sehr gut leben, weil hier definitiv der bessere Spieler mit der besseren Tagesform dieses Match am Ende für sich entscheidet. Und hier auch mit Bunting einer einen Schuss vor den Bug kriegt, sportlich, der sich den auch so ein bisschen erarbeitet hat, kann man es so vorsichtig formulieren.
Ich würde dir da zustimmen, absolut. Wir haben es die letzten Wochen, sei es auch beim Rückblick der Topspieler aufs Jahr und ihr auch in den bisherigen WM-Folgen immer wieder thematisiert. So das Ganze drumherum ist einfach ein bisschen viel, ist einfach ein bisschen drüber. Ich habe dir heute Morgen noch gesagt, mich erinnert das Ganze so ein bisschen an die übergehypten Brasilianer, die damals dann gegen Deutschland eingingen. Und habe gesagt, warum soll man hier eigentlich nicht auf James Harrell setzen?
Du meinst natürlich Diego Portella und Arthur Valle damals beim World Cup, ne?
Genau, die meine ich. Nee, ich meine eher Neymar und Konsorten, die dann von Miroslav Klose und Toni Kroos einen eingeschenkt bekommen haben. Aber nee, einfach so dieser Druck, diese Erwartungshaltung, die da ist, die auch zum Teil selber aufgebaut wird. Tränenreiche PK, People's Champion, all diese Dinge, wir haben es immer wieder thematisiert, dann auch die Tatsache, dass der Sohn auf jedes Ding mitgezerrt wird, womit man dem wahrscheinlich auch nicht wirklich einen Gefallen macht und hier einfach mal wieder so ein bisschen den Reset-Knopf gedrückt zu kriegen oder so eine leichte Warnung nach dem Motto, jetzt konzentrier dich doch mal auf das, was du spielst, deine Stats über die Saison sind überragend. Da kommen nur die beiden Lukes noch mit dran und konzentriere dich doch mal darauf und lass das ganze Bohai sein und bring nicht noch Kuscheltiere mit zum Walk-On und hier immer hier und da Social Media. Ich hatte das Gefühl, das ist alles ein bisschen aufgeladen und kann vielleicht kippen, wenn ein ordentlicher Gegner kommt. Und hier kam ein ordentlicher Gegner, der war in allen Statistiken besser, der hat sich 0,0 irgendwie in die Hose gemacht oder Gedanken, was da passieren kann. Der hat auf der Pressekonferenz gesagt, als Bunting seine 161 und die 121 abfeiert, hat er gesagt, da habe ich gemerkt, quasi, ich bin in seinem Kopf, der muss das hier so extrovertiert feiern, weil er unsicher ist. Und ja, gut, jetzt hat er ein gutes Checkout gemacht. Ich werde ihm im nächsten Satz aber zeigen, dass ich nicht nachlasse. Er hat gesagt, ich habe das für mich genutzt. Und fand ich auch sehr spannend und zeigt auch die Reife, die dieser Spieler hat. Ob er jetzt spannend ist, selber sei dahingestellt. Also ne, von all diesen Außenseitern, die wir jetzt gesehen haben, die soweit sind, gefällt mir persönlich auch ein Justin Hood mehr. Der gibt mir als Person mehr. Dem höre ich lieber zu. Aber es war schon auch eine sehr reflektierte, gute PK von James Harrell.
Ja, auch war auch ein bisschen eckig, sag ich mal. Ne? Hat jetzt auch nicht auf jede Frage so, ich sag mal, allglatt geantwortet. Das fand ich auch ganz, ganz cool, dass da ein bisschen Berührungspunkte bestanden und man da jetzt aber nicht irgendwie so eine wohlwollende Antwort immer von ihm bekommen hat. War irgendwie ganz, ganz angenehm. Harrell spielt gegen Martin Schindler oder Ryan Searle. Ein Spiel, auf das wir gleich noch kurz zu sprechen kommen werden. Und dann haben wir natürlich noch eine Causa aus dem Hause Bunting. Denn das ist mir noch aufgefallen. Wir standen dann da in der Media Viewing Area direkt neben den VIP-Plätzen und Toby Bunting. Und ich finde, man kann das auch erwähnen. Ja, das ist ein sehr, sehr junger Mensch, ein Kind. Aber er wird halt auch von seinem Vater in die Öffentlichkeit gebracht. Und dementsprechend kann man dann auch erzählen, wie sich Toby Bunting verhalten hat. Erstmal, wie das als Kind wahrscheinlich dann auch so ist. Ne? Der ist ja extrem auf seinen Vater fokussiert, dann verliert er und dann will er sofort an allen vorbei, sofort vorbei. Und dann haben aus dem Bunting-Lager haben eben dann welche zum Bleiben animiert und gesagt, also so eine erzieherische Maßnahme zum Besten gegeben, nach dem Motto, man klatscht dann auch mal für den Gegner. Was Bunting ja auch gemacht hat, also Vater Bunting, finde ich, ist eine Erwähnung wert. Ja, das war dann auch gut, dass da aus dem Lager das selbst reguliert wurde und ihm dann auch gezeigt wurde, dass das auch dazu gehört. Weil, wie gesagt, ist ein Kind und muss dann eben auch mit den weniger schönen Momenten, die da an Bord passieren, klarkommen.
Vielleicht ein Wort noch. Genau, also zu der Causa will ich jetzt gar nichts mehr sagen. Ich glaube, du hast es so erwähnt. Es ist uns aufgefallen, wir standen direkt daneben und das gehört zum Ganzen mit dazu. Ich wollte noch eine Sache zu James Harrell sagen, der auf der Pressekonferenz dann nämlich gefragt wurde. Martin Schindler, Ryan Searle, so die übliche Frage, die natürlich immer kommt. Wer ist jetzt der, den du lieber hättest oder wen fürchtest du in deinem Draw noch? Und da hat er gesagt, Leute, ich habe gerade die Nummer 4 der Welt rausgenommen. Also warum soll ich mir jetzt vor einem der nächsten Gegner in die Hose machen? Also ich glaube, wenn das hoffentlich Martin wird, der nächste Gegner, dann ist es wichtig zu wissen, wie der Kerl tickt. Und das war, glaube ich, nicht nur dahingesagt, sondern der macht sich da nicht groß irgendwie Gedanken, sondern der sagt, ich versuche diese Leistung wieder abzurufen. Und dann muss man als Gegner wissen, ja, 95, 98 wird der wahrscheinlich wieder bringen. Die sollte ich auch bringen. Oder ich sollte meine Momente nutzen.
Haken dahinter und wir kommen zum letzten Spiel. Das da hieß Luke Littler gegen Menzo Suljovic. Am Ende 4:0 der Sieg für Luke Littler. Er cruist hier weiter ohne Satzverlust durch das Turnier. Wer sind die anderen beiden ohne Satzverlust? Masterfrage?
Da erwischt
ganz hartes Ding.
2:11 englischer Zeit, 3:11 deutscher Zeit. Jetzt völlig unerwartet. Hilf mir auf die
Sprünge. Ryan Searle? Und Gabriel Clemens, noch ohne Satzverlust. Also
recht.
Littler, jetzt aber mit 3 Siegen hier durchgekommen und gegen Mensur auch wirklich nie gefährdet. Am Ende ein 107er Schnitt, ein Wahnsinnsspiel von ihm. Mensur zeigt eigentlich genau das, was sich alle erhofft haben. So nach dem Motto, lass den mal 96 spielen und dann wird's vielleicht eng. Pustekuchen war, denn 71% Checkout-Quote spricht eine klare Sprache für Luke Littler. Ein rasanter Start von ihm zeugt von seiner ganzen Klasse. Und ja, vor allen Dingen, was ich spannend fand, das habe ich auch in meinen NTV-Text geschrieben, Mensur nach jedem Satz lächelnd, obwohl er eigentlich sportlich gesehen nichts zu lachen hatte. Aber trotzdem, das habe ich ihm abgekauft, weil was willst du da jetzt, ich sag mal, als Mensur spielst du da dein A-Game fast schon. Ne? Klar, es ist fast ein reiner Scoring Average, aber schon sehr, sehr gutes Match gewesen von ihm. Und viel mehr haben wir jetzt in den letzten Jahren nicht gesehen. Und du kriegst halt gar keine Chance. Ne? Und wenn dann mal eine da ist, dann holst du zwei Legs, dann steht es 2-2 und dann nimmt Littler im Decider 124 raus. Ja, und was willst du da machen? Ne? Da hilft dann auch die Unterstützung vom KSC, nicht? Es waren ja einige da, das fand ich auch ganz schön. Florian Flickinger, Klingelhöfer.
Patrick Klingelhöfer.
Und dann noch irgendein Sänger, kenne ich nicht, egal. Aber ja, auf jeden Fall, die Unterstützung war da und er hat auch einen Entertainment-Auftritt par excellence hingelegt, ne? Der Mensur.
Und da muss man auch sagen, lobend, das hat Patrick Klingelhöfer uns ja erzählt, dass die beiden ja doch wirklich, oder dass die lange im Auto gefahren sind, da nach London, dass das wirklich, viel Aufwand war. Ein Lob nochmal dafür. Zu dem Average von Mensur, den du gesagt hast, gehört aber eben tatsächlich zur Wahrheit auch, dass er ja zwei Sätze gar nicht aufs Doppel wirft. Also es ist wirklich reiner Scoring Average. Und genau, am Ende lässt Littler ihm aber auch gar keine Chance und gönnt ihm auch den möglichen Satzgewinn nicht.
Ich denke, damit können wir es auch, was den Spielverlauf anbetrifft, sehr, sehr kurz halten, denn es war ja auch wirklich ein schnelles, ein kurzes Match. Zu gut von Littler, als ja, dass man jetzt irgendwas aus Sicht von Suljovic an Fehleranalyse betreiben kann oder so. Ja, hat dann auch in den wenigen spannenderen Momenten auch dann nochmal die High Finishes rausgeholt. Ja, und am Ende nicht ganz den Kieran Verfeen Average gematcht mit den 108. Etwas drunter gefallen, wird ihm aber auch egal sein, war ein überragender Auftritt. Und jetzt so der erste von den dreien, auch im bisherigen Turnier, der so gar keine Fragen aufgeworfen hat.
Wobei ich schon spannend fand auf der PK, er wurde ein paar Mal auf die Bedeutung von Rekorden für sich angesprochen. Das eine ist, dass er wohl möglichst lange ohne Satzverlust bleiben möchte im Turnierverlauf. Und der Score ist, glaube ich, für ihn schon wichtig. Auch das wurde er gefragt. Also es hieß hier, Kieran hat den und den Average rausgehauen. Anderson, den anderen, war es ja wichtig, hier auch mal eine Duftmarke zu setzen. Das hat er ganz klar bejaht. Und er war lange auf Kurs, dass er irgendwo bei 109 Punkten landet. Und dann wäre er tatsächlich in den Top 5 der besten WM-Averages aller Zeiten gewesen. Also ja, da kommt noch was. Er hat aber auch gesagt in der PK, dass sie ja übers ganze Jahr gesehen auch diese Top-Averages eigentlich gar nicht so oft spielen und dass das schon was Besonderes aber auch jetzt ist und jetzt aber auch zeigt, dass die WM eben auch was Besonderes ist und es hier aber auch wichtig ist, die anderen gucken auch auf Zahlen, dann eben, ja, da ein Statement zu setzen.
Daraus ergibt aus diesem Auftritt natürlich die Frage, wer soll Littler stoppen? Also in der oberen Turnierhälfte aus meiner Sicht keiner. Es wird jetzt gegen Damon Hatter oder Rob Cross gehen im Achtelfinale. Das wird dann am 29. stattfinden. Sehr, sehr wahrscheinlich natürlich. Danach im Viertelfinale würde der Sieger aus Luke Woodhouse, Christoph Ratajski warten. Halbfinale entweder Johnny Clayton, Andreas Harrison, Martin Schindler, Ryan Searle oder James Howell. Also ich weiß wirklich nicht, wer da ernsthaft eine Gefahr darstellen soll bei dann noch größeren Distanzen. Fast noch am ehesten, ja, vielleicht der Sieger hätte Cross, wenn es irgendwie wild läuft, ne? Weil beide haben natürlich schon mal Littler geschlagen und wissen, was es auch heißt, lange Matches zu bestreiten.
Genau, Rob Cross hat im Alley Pally schon mal gewonnen. Einige werden sich noch erinnern. Er ist weit von dieser Form weg, aber natürlich wäre ihm so ein positiver Ausreißer zuzutrauen, wenn er auch nicht sehr wahrscheinlich wäre. Aber auch wäre, würde ich dir völlig zustimmen, das ist der möglicherweise schwierigste Gegner vor dem Finale.
Dann auch da den Haken hinter, aber wir bleiben noch bei Littler und Co., denn wir werden jetzt nochmal ganz kurz über das Premier League Update sprechen. Ich denke, das wird jetzt auch an den verbleibenden Tagen immer der Fall sein. Es hat sich ja auch da jetzt eine durchaus spannende Entwicklung ergeben. Clayton war letztlich auch wahrscheinlich nur einen Satzverlust davon entfernt, auch keine Rolle mehr zu spielen. Das wäre für die Konkurrenz gut gewesen. Gut ist natürlich für Konkurrenten à la Price, Espinel, Van Veen, Clayton, Rock und wie sie alle heißen, dass Bunting raus ist. Wenngleich Bunting natürlich auch sehr gute Chancen haben dürfte. wegen der Ranglistenposition. A, hat er sogar eine theoretische Chance, Vierter zu bleiben. Muss viel passieren, glaube ich eher nicht. Wird wahrscheinlich jetzt auf eine Wildcard angewiesen sein. Aber dafür sollte er gute Chancen haben. Wie blickst du jetzt gerade auf die Premier League? Wer ist gesetzt für dich? Und wer hat noch bessere Chancen als der ein oder andere?
Gesetzt sind Littler, Humphreys und MVG. Ich glaube, das ist ohne Frage. Für mich ist eigentlich auch Rian van Veen gesetzt. Er ist sozusagen eine Auffrischung der Felder der letzten Jahre. Er hat einen Major-Titel gewonnen mit der EDC, auch wenn das für andere Sieger dieses Turniers nicht gereicht hat. Er spielt sehr attraktiv. Er spricht andere Leute an, als, glaube ich, die wir dabei hatten. Also er wäre nicht die schlechteste Wahl. Bunting, ich denke, Titanium greift einfach gut und Bunting spielt ja auch meistens gut. Wenn wir jetzt mal von der ersten Hälfte der diesjährigen Premier League absehen, ist das schon einer, bei dem du an so einem Abend auch 100 Punkte erwarten kannst. Und dann wird es im Moment ja irgendwie unklarer, als es vielleicht noch vor 2 Wochen war. Ich würde, auch wenn nicht alle diesen Begriff mögen, Clayton als die walisische Nummer 1 im Moment eigentlich drinne sehen. Auch wenn die PDC möglicherweise Price bevorzugen würde. Für mich ist Aspinall noch nicht aus der Verlosung, weil er ja auch noch hier im Turnier ist. Noppert, war wahrscheinlich jetzt die Niederlage zu früh. Rock, müssen wir auch noch ein bisschen abwarten, was kommt. Wäre für mich aber auch
gilt
ein Kandidat,
ja für fast
der
alle.
Dabei ist.
Gilt genau. Ja für fast alle. Die Frage ist, was ist Stand jetzt? Da ist es für mich Littler, Humphreys, Van Gerven, Van Veen. Weiß ich nicht, was da schieflaufen soll, ehrlich gesagt.
Ja.
Bunting auch gute Karten noch, Price auch noch gute Karten mit Abstrichen. Clayton, wenn er im Halbfinale steht, wird der Top 4 der Welt sein, sehr wahrscheinlich. Dann wird das auch langen. Dann hätten wir neben Littler, Humphreys, MVG, Van Veen schon mal 5 sichere. Dann Bunting, Price, dann wärst du bei 7, dann wäre auch nur noch ein Platz offen. Ne? Und ich glaube, so oder so ähnlich kann es laufen. Entweder dann Aspinall, wobei, ich weiß auch nicht, ob das reicht, Achtelfinale rausgehen. Du hast eh schon ein bisschen frisches Blut. Ich glaube, dann brauchst du zwingend nicht noch Aspinall. Und sein Walk-on ist dann jetzt auch relativ egal, wahrscheinlich am langen Ende. Noppert ist für mich kein Thema mehr. Sehe ich nicht. Sehe ich wirklich nicht. Die PDC wird einen Grund gesucht haben und wird jetzt einen finden mit dem frühen Aus. Rock braucht für meine Begriffe auch noch ein Ergebnis. Also ja. Wenn er jetzt da im nächsten oder übernächsten Spiel rausgeht, wird es auch nicht lang. Und Martin Schindler. Auch hier, das werden viele Leute nicht mögen, aber so ist nun mal die Lage. Also machen wir uns ehrlich. Martin Schindler spielt in den nächsten Tagen um die Premier League-Teilnahme. Und es ist ein machbares Programm, was ihm da bevorsteht. Er muss schlagen Ryan Searle. Er muss schlagen James Howell und er muss besiegen Johnny Clayton oder Andreas Harrison, dann ist Martin in der Premier League. Ist für mich eine klare Geschichte.
Wenn er alle drei schlägt, führt definitiv kein Weg an ihm vorbei, da bin ich ganz bei dir. Wenn er nur 2 schlägt, nur einen oder keinen, ich glaube, dann ist es noch ein Jahr zu früh.
Ich sage auch, Viertelfinale reicht nicht, lege ich mich jetzt fest.
Genau, ich glaube, da sind andere, die dann vielleicht, ja, genau, einfach für die mehr spricht und dann weiß die PDC auch, dass sie den deutschen Markt auch ohne einen deutschen Spieler mittlerweile ganz gut erreicht. Das zeigen die vielen European Tour Events, das zeigt die Premier League in Berlin, das zeigt die Präsenz der deutschen Fernsehsender jetzt auch bei der WM. Aber die PDC würde, glaube ich, ja, wenn es irgendwie spitz auf Knopf ist und es zwischen 2 Spielern hin und her geht und einer von beiden ist Martin, dann hat er, glaube ich, gute Chancen.
Dann gehen wir doch jetzt auf den heutigen Sonntag. Was ist Sonntag, ne? Also Wochentage sind ja eh
der 28.
relativ
Dezember.
Irrelevant mittlerweile, 28. Dezember, WM-Tag Nummer 15. Das halten wir definitiv fest und es wird eine Reihe reine gesetzten Nachmittagsschicht geben. Die 13, Martin Schindler gegen die 20, Ryan Searle, die 16 gegen die 17, Damon Hatter gegen Rob Cross und danach, richtig interessant, Gary Anderson, Jermaine Vatimena. Schindler, Searle, ich setze jetzt vielleicht mal eher die pessimistische Brille auf, dann steht da so ein 4-3 für Searle drauf. Mich hat Martin aber überzeugt, deswegen will ich eigentlich optimistisch bleiben und sehe ihn leicht vorne. Hatter gegen Cross ist für mich wirklich ein Würfelspiel, Anderson gegen Vatimena. Ich habe bei Vatimena ein paar Fragezeichen, was die Distanz und seine Scoring-Power anbetrifft, weil auch gegen Williams, und das war noch eine kurze Distanz, die kürzestmögliche im WM-System, war das zwischenzeitlich echt eingebrochen. Und das kann natürlich einen Anderson auch sehr bestrafen. Zugleich kann Anderson auch mal eben Sets mitgewinnen, wo Vatimena eine 100er stehen hat in einem Set. Also dementsprechend, ich tippen müsste, glaube ich, eher 4-3 Anderson, aber mich interessiert da deine Meinung. Was sagst du ganz kurz zu diesen drei Spielen? Wir haben ja jetzt auch über alle Namen schon geredet.
Ich wäre im ersten Spiel bei Martin, sehe es aber sehr, sehr offen. Ich sehe es fast als 50-50. Auch Hatter gegen Cross sehe ich als 50-50. Vielleicht einen ganz kleinen Vorteil Rob Cross. Gary Anderson, Vatimena, aus den Gründen, die du genannt hast, wäre ich auch eher bei Anderson. Ich glaube, wenn man da wirklich im siebten Satz festhängt, dann habe ich so meine Zweifel an der Fitness- und Konzentrationsfähigkeit von Jermaine Vatimena. Er hat es in der letzten Runde gezeigt, dass er dann im letzten Satz doch nochmal alles rausholen konnte. Aber jetzt sind es eben potenziell zwei Sätze mehr. Ich freue mich auf das Tempo von dem Spiel. Ich glaube, die beiden können sieben Sätze in, weiß nicht, 35 Minuten durchziehen. Das wird sicher sehr attraktiv. Ja, und dann, wenn wir in den Abend gucken, denke ich, da ist es klarer. Da ist auch immer nur noch ein Spieler gesetzt. Also da haben wir Kian van Veen gegen Madas Rasma. Wir haben Luke Humphries gegen Gabriel Clemens und Michael van Gerven gegen Arno Merck. Zweimal die deutsche Beteiligung. Das macht es dann fast schon wieder ein bisschen schwieriger, das zu beurteilen. Aus meiner Sicht ganz klar, dass Kian van Veen gegen Madas Rasma eindeutiger Favorit ist.
Ja, ist für mich trotzdem die auf dem Papier größte Möglichkeit hier für einen Außenseitersieg bei dem Line-Up. Also ich halte einen Sieg von Clemens über Humphries als auch einen Sieg von Merck über Van Gerven für unwahrscheinlicher als ein Upset von Rasma gegen Van Veen, weil Van Veen immer noch natürlich der deutlich jüngere Spieler ist, vielleicht ein bisschen anfälliger ist. Nicht, dass ich das erwarte, aber also das wäre schon sehr überraschend, wenn einer der drei großen Namen hier rausgehen sollte. Vielleicht sagst du auch, und ich habe auch heute einige Stimmen gehört, die ein bisschen was drauf haben, auf dem Kasten haben, die gesagt haben, vielleicht am ehesten sogar Arno Merck.
Wenn man auf die Wettquoten schaut, das fand ich ganz interessant, dann geben die Arno eine größere Chance, MVG zu schlagen, als sie Gabriel eine Chance geben, Luke Humphries zu schlagen. Da vergleicht man natürlich ein bisschen Äpfel mit Birnen. Aber bei Arno ist es nicht mehr die ganz große Außenseiterquote. Ja, wobei ich glaube, da ist schon viel die rosa deutsche Brille dabei. Und wir müssen auch bei Gabriel, auch wenn ich jetzt gerade wieder von dir gelernt habe, dass der ja auch noch kein Set verloren hat, glaube ich, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen oder the church in the village, wie Martin mal so schön gesagt hat. Das ist schon einer der zwei überragenden Spieler des letzten Jahres, der letzten zwei Jahre. Da muss wirklich ganz, ganz, ganz viel passen. Dann kann da auch mal eine Sensation möglich sein. Aber man darf nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Und das Gleiche gilt für Arno, der vor einem halben Jahr noch gar nicht von der Möglichkeit quasi träumen konnte, dass er im Ellipelli steht. Dass man jetzt sagt, der nimmt Michael van Gerven raus, ist schon hochgegriffen. Andererseits kennen wir bei MVG, ähnlich wie vielleicht bei einem Peter Wright, auch immer wieder Spiele, wo er totale Off-Spiele hat. Und das ist so die leise Hoffnung, die man da haben kann. Und das übrigens, um Gaga und Humphries nochmal reinzubringen, hat man bei Luke Humphries ja nicht. Also ich glaube, da muss es eine 95 sein, konstant und eine gute Doppelquote, um gegen den in irgendeiner Form bestehen zu können in diesem Format.
Wenn dann aber im Set-Modus. Also
wenn im Set-Modus.
Eher ja. Set-Modus als im Legplay. Von daher, ja, Hoffnung stirbt zuletzt aus deutscher Sicht. Wir hoffen, dass natürlich Martin Schindler, der erstmal einen Flock reinrammt in Richtung Achtelfinale, sodass nicht die ganzen deutschen Lasten auf Clemens und Merck liegen. Sollte man den dann auch nicht aufbürden. Ne? Also das ist jetzt auch so will es jetzt halt auch der Spielplan. Und am Ende ist es das Normalste auf der Welt, wenn beide rausgehen. Und trotzdem, beide haben schon jetzt eine gute WM gespielt. Und egal wie es läuft, können die sich das nicht mehr kaputt machen. Bei Martin Schindler geht es jetzt einfach darum, neue Sphären zu erreichen. Das ist sein erklärtes Ziel, auch einfach einen nächsten Schritt zu gehen. Und wenn er gegen Ryan Searle durchkommt, dann hat er hier eine neue WM-Bestmarke aufgestellt und dann geht vielleicht auch noch mehr. Ist Zukunftsmusik, werden wir zu gegebener Zeit drüber sprechen. Zu gegebener Zeit heißt auch, nächste Folge in 24 Stunden. Hier, gleiche Stelle, gleiche Welle. Und ja, dann freue ich mich mit dir auf die gleich beginnende Nachmittagssession. Wenn man jetzt mal auf den Tacho schaut, dann ist das ja gar nicht so hoch gegriffen.
Das heißt auch, ich würde sagen, ich gehe mich jetzt einmal duschen, frisch machen, gucken, wo ich Brötchen zum Frühstück kriege und dann nehmen wir den Bus Richtung Ellipelli.
So ist der Plan. Danke fürs Zuhören. Das war Checkout, der Dartsline.de Podcast nach WM-Tag 14 der ersten Ausgabe hier live aus London. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Gute Nacht.